Ich freue mich, heute hier den Hans-Jörg Schwarz begrüßen zu dürfen in einer ganz besonderen Runde. Mein Zunft-Podcast ist heute nicht ein Gespräch zwischen zwei Menschen, sondern ein Gespräch zwischen jetzt aktuell fünf Menschen. Denn mein Netzwerk, die Content Queens, besteht aus ganz vielen selbstständigen Frauen, die im Bereich Content arbeiten. Text, Audio, AI ist gerade ein Riesenthema, also es geht um ganz viel Content. Und drei meiner Netzwerkkolleginnen sind gerade auch live mit dabei. Die Sandra Frank, Nadine Wager und Katharina Staben heißt jetzt, glaube ich, unsere Pinterest-Expertin. Also, wir sind gerade zusammengekommen, weil wir uns mit dem Thema Vorsorge beschäftigen möchten. Und wenn ich ehrlich bin, das Thema Vorsorge, das schiebe ich immer gerne vor mir her. Das ist das Einzige, was ich mit dem Wort gerade gemeinsam habe. Und den Hans-Jörg Schwarz, den habe ich ganz serendipisch auf LinkedIn kennengelernt und ja, habe ihn gefragt, ob er nicht mal was zum Thema Vorsorge machen kann und sagen kann, weil er nämlich jemand ist, der mir eigentlich Lust auf Vorsorge macht, weil er einfach es schafft, anders auf dieses Thema draufzuschauen. Hans-Jörg, ich würde einfach sagen, Feuer frei, sag, was du zum Anfang über dich sagen möchtest. Und dann kommen wir ins Gespräch und ich freue mich, wenn ihr Zuhörer und Zuhörerinnen ganz viel mitnehmen könnt und ihr plötzlich Vorsorge lieb gewinnt, weil ihr euch selber lieb habt. Hans-Jörg, schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Was ich über mich sagen kann, also ich bin ungefähr so alt, dass wenn ich früh angefangen hätte, der Vater von der Eva sein könnte. Aber ich betrachte sie so ein bisschen eher als meine jüngere Schwester, weil ich hatte nur drei Brüder und das, da leide ich ja bis heute drunter. Die Idee, warum wir darüber sprechen wollen, über Vorsorge, ist auch, ich bin eigentlich, also ich bin von Haus aus Volkswirt. In Frankreich habe ich auch Betriebswirtschaft studieren dürfen, weil ich glücklicherweise an ein Stipendium rangekommen bin, was nicht absehbar war. Und bin eigentlich Finanzdienstleister. In meiner Rolle, wie wir uns kennengelernt haben, war ich aber eigentlich eher so ein Organisator von einer Veranstaltung, wo es um Zuversicht ging. Da habe ich auch mal einfach ein Format mit etablieren dürfen, was ich mittlerweile bei über 15.000 Live-Teilnehmenden in Streaming schon ziemlich gut etabliert hat. Kann ich nachher noch was dazu sagen. Und ich bin bekennender Finanzdienstleister, gerade auch im Bereich Nachhaltigkeit. Aber was ich versuche tatsächlich ins Gehirn zu krabbeln und nicht über die normalen Argumente zu kommen, sondern zum Beispiel Vorsorge hört sich irgendwie blöd an. Also wenn Eva schon sagt, die sehr offen ist für Dinge, dass es sich für sie blöd anhört, dann muss ich von der anderen Seite kommen, nämlich Altersarmut vermeiden. Und Altersarmut vermeiden hört sich auch blöd an, aber irgendwie manchmal lähmt es, aber manchmal kommt man dann vielleicht auf den Gedanken, der weiterhilft. Und das wäre jetzt erstmal zu mir, aber jetzt, ich habe auch von der Eva ein paar Fragen vorwegbekommen, aber jetzt gebe ich wieder an die Eva zurück.
Ja, ich würde mir wünschen, dass das irgendwie so abläuft, dass wir im Gespräch sind und bleiben. Und ich würde auch gerne jetzt hier unsere Teilnehmerinnen, die einladen, sich einzubringen in das Gespräch. Ich glaube, dass es für unsere Zuhörerinnen nämlich auch total wertvoll ist, wenn Fragen so ganz spontan kommen. Also was beschäftigt uns? Was verstehen wir eigentlich unter Vorsorge? Und vielleicht, das war, glaube ich, auch eine Frage, die unsere Content Queens gestellt haben. Vielleicht sind ja auch Dinge Vorsorge, die wir noch gar nicht als solche erkennen. Also wer gerade aktuell eine Frage reingeben will, gerne. Ansonsten würde ich dich bitten, Hans-Jörg, hast du eine Frage, die wir dir vorab geschickt haben, gerade da, wo du sagst, da möchte ich unbedingt was zu sagen?
Ja, also ich habe insgesamt 6 Fragen bekommen. Und eine ist zum Beispiel, welche Vorsorgeprogramme lohnen sich gezielt ab dem 35., 40. Lebensjahr, vor allem wenn zuvor keine nennbaren Summen angespart werden konnten. Dann kam noch mal eine Frage rein, deswegen sind es eigentlich nur 5. Geht es auch mit Ü40 noch? Ich versuche jetzt ganz bewusst etwas zu antworten, was man so vielleicht noch nie gehört hat. Ich bin ein ganz großer Fan davon, dass man weiß, wie viele Tage man gelebt hat. Und das wäre jetzt so mal der erste Übung. Habt ihr ein Gefühl, wie viele Tage ihr alt seid? In Jahren, glaube ich, weiß es fast jeder. Das ändert sich ja nur einmal im Jahr. Und in Tagen wissen es die wenigsten. Und das kommen teilweise interessante Antworten. Und wenn ihr es testet, wenn ihr schätzt, dann kommt ihr auf andere Zahlen, als wenn ihr es rechnet. Weil rechnen ist ja jetzt nicht so schwer. Ihr nehmt euer Lebensalter mal 365 und addiert halt noch ein paar Monate drauf. Und ich sehe schon hier bei manchen Leuten Stirn runzel. Und das macht einen. So, sind schon Antworten da?
Nee, sag mal, weiß jemand so aus dem Bauch raus? Ich wüsste jetzt nicht, wie viele Tage ich schon lebe. Also ich müsste jetzt 40 mal überschlagen, also 16.000 Tage, wenn ich, also ich bin echt mit Zahlen schlecht. Sind wir alle hier schon über 40, die wir hier zusammensitzen? Nee, ne? Ich wollte gerade
Nee,
sagen,
also
nee,
bitte,
nee, nee, nee,
ja,
nee.
2,59 hier.
Nur ich. Also ich hätte jetzt auch irgendwo so 12.000, 13.000, aber ich bin super unsicher, was die Zahl angeht.
Also ein Trick ist, 10.000 Tage sind 27 Jahre, 5 Monate und 14 Tage, glaube ich. Also ich habe es jetzt nicht mehr verifiziert. Und ich habe tatsächlich versucht, diesen Tag zu feiern, aber da hatte ich gerade die Diplomarbeit geschrieben, das war irgendwie doof, da war ich gerade. Aber da hatte ich richtig gutes Gewicht, ich habe vergessen zu essen und war richtig schlank. Ansonsten köpfe ich da immer. Ich habe aber meinen 20.000. Geburtstag wirklich gefeiert. Und zusammen mit jemand anderem, der ein paar Tage jünger ist als ich, und aber auch 20.000 wurde. Und ich stelle mir immer vor, dass ich noch 10.000 Tage lebe. Und also 27, 5 Monate, dann ist 20.000 halt eben fast 55. Und 30.000 Tage, das ist gar nicht viel, das ist nicht mal drei, also etwas um die 83 Jahre. Wenn man sich jetzt überlegt, dass man vielleicht 15.000, 12.000 Tage alt ist und sich überlegt, okay, ich habe jetzt noch 40 Jahre vor mir, im Moment, das kann ich ja auch in Tage umrechnen, dann bin ich so bei 15.000. Und dann kommt man vielleicht auf einen Punkt, wo man sich sagt, verdammt, ich habe noch viel vor mir, aber zum Glück, ich habe ja noch viel vor mir, ich kann ja noch was ändern. Und wo ich zum Beispiel auch ein Fan von bin, dass man sich zum Beispiel klar macht, wenn man eine fremde Sprache lernt, fremde Sprache kann ja auch programmieren oder sowas sein, da bin ich jetzt nicht so stark, dass man sich einfach sagt, wenn ich sechs Vokabeln ein Jahr lang konsequent lerne und die Grammatik dazu, dann kann ich den Grundwortschatz einer fremden Sprache in einem Jahr lernen. Machen viele nicht, weil sie sich einfach als zu groß vorstellen. Und das ist halt auch in der Altersvorsorge so, dass man sich sagt, okay, wo man beginnen sollte, ist erstmal zu überlegen, wie viel möchte ich in jetziger Kaufkraft im Alter zur Verfügung haben. Weil jetzt muss man ja noch für Vorsorge machen. Für Vorsorge muss man im Alter nicht machen, aber im Alter wird man auch Geld brauchen. Und deswegen die erste unkonventionelle Antwort, ein Vorsorgeprogramm ist, sich jetzt erstmal auszurechnen, wie viele Tage man alt ist. Und wie viel denkt man, dass man, wenn man sich die normale Lebenserwartung sich vorstellt, wie viele Tage wird man noch leben? Und da war noch eine andere Frage, die war, fand ich richtig klasse, weil sie im Prinzip mich so anspricht. Meine E-Mail-Adresse ist ja ihrmitdenker.de, also info@ihrmitdenker.de, wo man nicht dran denkt. Also ich glaube, die beste Altersvorsorge ist gute Nachbarschaft. Weil man da auch Menschen, weil man das einfach auch eine Gewinnerinnen-Situation ist, wenn man jetzt, Männer sind mitgemeint. Und wo ich einfach denke, da gibt es eine ältere Dame, da gibt es ein älteres Paar, einen älteren Herrn, der ist vielleicht einsam, der kann aber noch ganz viel, lebt halt in der Nähe, im Gegensatz zum Opa oder zur Oma. Aber der kann nicht mehr so gut Kisten schleppen. Oder der vergisst vielleicht auch mal was. Aber was der hat, ist Lebenserfahrung. Was der hat, ist vielleicht auch Menschengüte. Und die Kinder, die da vielleicht auch da sind, kann man dem auch mal anvertrauen. Oder man kann den einfach mal einladen zum Kaffee. Oder man bedenkt einfach ihn mit ein bei Dingen, die man so oder so tut. Nämlich zum Beispiel einkaufen. Darf ich Ihnen was mitbringen? Und das muss ja jetzt nicht gleich Holterdiepolter sein, dass man den total vereinnahmt, sondern man sollte vielleicht auch erstmal fragen. Aber gute Nachbarschaft ist, glaube ich, eine der besten Investitionen, die man machen kann. Und das ist häufig nicht mit Kosten verbunden. Manchmal natürlich mit Zeit, aber die Zeit bekommt man zurück. Ich sehe bei ganz, ganz vielen, wie sie organisieren müssen. Sie wollen mal mit ihrem Partner essen gehen. Und dann wird es richtig teuer, nämlich das Essen ist an sich schon teuer geworden, aber dann auch die Tagesmutter oder eine Babysitter, den Kidsitter zu organisieren, ist auch toll. Aber wenn man dann zum Beispiel den Nachbarn fragen kann und der dann einen schönen Abend hat mit den Kindern oder der einfach aus dem Trott gerissen wird, es ist alles grau, es wird immer nur noch schlimmer, ich werde immer älter, das ist einfach was Tolles. Und wenn man schon die Eltern, was ja häufig der Fall ist, nicht mehr im gleichen Haus hat, was ja auch nicht immer ein Segen ist, manchmal auch zu, dass man sagen kann, okay, dann habe ich halt eben meinen Ersatzopa. Und ganz ehrlich, das spart ein Heidengeld. Und wenn man sich dann selber betrachtet, ich meine, in 30 Jahren, in 40 Jahren, in 50 Jahren, seid ihr 30, 40 oder 50 Jahre älter, Dann habt ihr vielleicht so große Bande aufgebaut, dass ihr auch nicht allein seid, dass ihr dann viele Dinge nicht kaufen müsst über den Markt, weil ihr gute Nachbarschaft habt. Ich kann euch aber nicht sagen, wie die Welt in 30, 40, 50 Jahren aussieht. Ich weiß nur, dass man Dienstleistungen, die man dann nicht bezahlen muss, da muss man halt auch nichts für ansparen. Und zum Ansparen, ich habe um die Jahrtausendwende in der Zeit einen Begriff gelesen, zwei Begriffe gelesen, die des finanziellen Analphabeten und des Zahlenlegasthenikers. Und da auch eine ganz tolle Investition ist, wenn ihr euch eine Zahl aufschreibt, auf ein Blatt Papier, möglichst ganz groß an die Wand heftet. Die 72.
Ach ja, das ist
Die
die Zahl,
72.
über die wir schon oft gesprochen
Ja.
haben.
Das kann man sich relativ gut merken. Es sind 72 Olympische Spiele in München. Das waren die heiteren Spiele bis zum Terroranschlag gegen die israelischen Sportler. Da war ich 11, also da könnt ihr jetzt aussetzen, ich bin wirklich alt. Und 72 ist eine wunderbare Zauberzahl, nämlich mit 72 kann man ausrechnen, wie lang braucht Geld, um sich zu verdoppeln, indem man zum Beispiel, wenn man 4% Rendite annimmt, braucht man 72 durch 4, 18 Jahre.
Also nochmal, also das nochmal kurz erklären, weil das habe ich nämlich auch dreimal nachgehört.
4% Rendite, nehmen wir einfach an,
Ja.
eine Kapitalanlage, 4% Rendite.
Ja.
72 durch 4, das ist der Trick.
Ja.
Braucht 18 Jahre, bis es sich verdoppelt. Das könnt ihr übrigens überprüfen, indem ihr 1,04 hoch 18 rechnet. Auf dem Excel ist es mit diesem Dächlein, was links oben ist. 1,04, es kommt ungefähr hin. Das ist eine Daumenregel. Und das ist übrigens auch etwas ganz Wichtiges, dass man viel mit Daumenregeln arbeitet, weil die Perfektion ist der größte Feind der Effizienz. Also man verschwendet viel zu viel Zeit, etwas perfekt zu machen. Wenn man jetzt zum Mond fliegt, da muss man schon perfekt sein. Da darf man keine Fehler haben. Wenn man Autoreifen nicht richtig aufpumpt, das sollte schon ziemlich gut sein, aber es muss nicht perfekt sein. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Geschenkpapier oder Bücher einpackt als Geschenk, meine Frau macht es viel besser als ich. Aber wenn ich es mache, ich mache es mit ganz viel Liebe. Und deswegen ist es nicht perfekt, aber es ist liebevoller. Und wenn man jetzt aber zum Beispiel dann 3% Rendite hat, braucht man 24 Jahre. Das ist ein Unterschied. Wenn man 6% Rendite hat, braucht man halt nur 12 Jahre.
Genau, das würde ich gerne noch mal ganz kurz anmerken, dass man diese Zahl 72 sich wirklich aufschreibt. Und ich muss mir das auch immer wieder sagen. Ich glaube, es geht am Ende darum, dass wir ein Gefühl dafür bekommen. Also wenn jetzt, ich habe das auch nie hinterfragt, wenn mir jetzt jemand sagt, da kriegst du jetzt 6% Rendite, ja, also erstmal auch die Zahlen, das irgendwie stresst mich. Aber wenn ich dann ganz locker sagen kann, ja gut, dann 72 bis 6, dann habe ich zumindest ein Gefühl dafür, das, was ich da anlege, hat sich dann in so und so vielen Jahren verdoppelt. Also ich glaube, mit den Doppelungen kann man gut arbeiten. Also das ist eine sehr, sehr gute Stütze. Ja.
Und dann ist es halt auch so, wenn sich es nach 12 Jahren verdoppelt, dann vervierfacht sich es halt nach 24 Jahren. Und bei 3% braucht es halt eben für eine Verdoppelung schon. Und deswegen, wenn man jetzt zum Beispiel 10.000 Euro hat oder irgendeinen Betrag, ist es halt ein Unterschied, wenn man in 24 Jahren 40.000 oder 20.000 hat. Und das ist zum Beispiel so eine Krebsgymnastik, die ich halt wirklich vorschlage, 72 irgendwo aufschreiben. Vielleicht gibt es ein Notizbuch, vielleicht gibt es einfach einen Screenshot, den man sich macht und vielleicht ein paar Tage mal so als Profilbild nimmt, weil nämlich mit diesen 72 kann man dann auch anderen Leuten ins Gespräch kommen. Die fragen, hast du 72? Du bist doch viel jünger, du bist sogar nicht 72 geboren, deine Mutter doch auch nicht und so. Genau. Das wäre so ein Punkt, wo ich einfach sage, das schafft auch das Gehirn, das abzuspeichern und ich thematisiere das jetzt gerne noch ein paar Sekunden länger. Je länger ich es thematisiere, umso besser ist es im Kopf. Und was ich auch machen möchte, ist wirklich die Scheu nehmen vor großen Zahlen. Das ist nämlich auch etwas, ich habe das Glück gehabt, dass ich Kopfrechnen, das war immer mein Ding. Mit Schreiben war es nicht so. Leute, die mich jetzt auf LinkedIn sehen, sagen, was, mit Schreiben hast du es nicht so? Du machst doch da so viel. Ja, habe ich mir antrainiert. Aber Kopfrechnen war schon immer, weil mit 5 Jahren konnte ich nicht einschlafen, hat es geheißen, Schäfchen zählen. Das fand ich blöd. Und dann habe ich gesagt, ich verdopple jetzt mal zwei. Und dann habe ich zwei verdoppelt und so. Bei 1024 dachte ich, das war natürlich falsch, die Zahlen hören auf. In der Schule habe ich dann gelernt, bei 1024 hören die Zahlen nicht auf, aber 1024 ist zum Beispiel 2 hoch 10. Und wenn man dann für die Verdoppelung ein Gefühl entwickelt, dann kann man sich das halt eben auch vorstellen, wie das mit den Prozenten geht. Und zum Beispiel, wenn man zu einem Kilobyte spricht, also 1000 Bits, dann ist es nicht 1000, sondern es ist 1024. Und wenn man von einem Megabyte spricht, ist es nicht eine Million, sondern es ist 1.048.576. Die Zahl habe ich mal auswendig antrainiert. Und das ist ein Gefühl für Zahlen zu entwickeln, ist auch ein Vorsorgeprogramm. Also wie gesagt, ich kann alles traditionell beantworten, aber da habe ich keine Lust drauf, das kennt ihr ja alles schon. Und die Idee, die man auch haben sollte, ist, und das hatte zum Beispiel, wenn ihr auf den letzten Mitschnitt von den Zuversichtlichen geht, da ist Christian Busch eingeladen worden, der ist Professor an der UCLA. Der hatte keinen direkten, klaren Lebensweg, das war nämlich ziemlich hin und her. Und der hat zum Beispiel, der hat das Wort Serendipität in ein Buch gepackt. Das Buch heißt Erfolgsfaktor Zufall. Und das hat Eva schon angedeutet. Eva und ich haben uns nicht zufällig kennengelernt, sondern sie hat irgendwas geliked, was ich geschrieben hatte. Und dann hat sie was geschrieben, wo ich geschrieben habe, serendipischer Buchshop, weil das habe ich nebenbei auch nochmal irgendwann etabliert, aus diesen Zuversichtlichen heraus. Und das fand sie ganz toll. Und dann hat sie mir gesagt, da müsstest du das Buch von Christian Busch lesen, weil von dem hat sie eine Sendung im Fernsehen gesehen und taggt den Christian Busch. Und dann, Ding Dong, hatte ich 10 Minuten später, habe ich dann Eva geantwortet, aber 10 Minuten später hatte ich eine Kontaktanfrage von Christian Busch. Könnt ihr ihm auf LinkedIn suchen, könnt ihn anfragen. Ich glaube, er nimmt euch an. Und okay, bei mir klingt es. Entschuldigung.
Serendipisch, das ist Christian Busch. Das ist ja auch mein Lieblingswort, Serendipity oder Serendipität. Ich glaube, das habe ich euch allen auch schon zum Erbrechen gesagt. Ich finde, es ist einfach total, total wichtig, dieses Wort. Ich glaube, das ist auch das, was uns Content Queens so ein bisschen ausmacht und unser Netzwerk, dass wir da einfach was reingeben und dann ergibt sich immer irgendwie was zufällig daraus. So geht mir das immer. Ich weiß nicht, wie euch das da aktuell geht, wenn wir im Netzwerk unterwegs sind, dass ihr da immer irgendwie denkt, oh, interessant, genau das habe ich gerade irgendwie auch gedacht und das bringt mich jetzt ein Stück weiter oder komisch, da öffnet sich eine Tür, die habe ich noch gar nicht im Blick gehabt, aber ich nehme die mal. Ich finde, das ist so ein Mindset, mit dem man ganz gut leben kann. Oh, da kommt der Hans-Jörg zurück. Ich habe deinen Ton ausgemacht, Hans-Jörg, vielleicht machst du ihn wieder an.
Ja, hier wieder.
Da ist er wieder.
So, und wo war ich? Entschuldigung.
Bei Christian Busch, der dich
Christian
dann
Busch,
angefragt.
genau.
Genau.
Und dann hatte ich ihm geschrieben, wie komme ich an seine Bücher ran, weil ich hatte das Buch bei mir auf der Shortlist, aber ich habe dann andere Bücher gelesen. Witzigerweise Bücher, über die er dann in seinem Buch geschrieben hat. Und er hat dann Serendipität. Er beschreibt in seinem Buch, dass Serendipität ist halt als mehr als Zufall, sondern dass man halt eben Punkte verbindet, wo andere den Zusammenhang noch nicht sehen. Und deswegen empfehle ich auch, das mal anzuschauen, was da letzte Woche war. Die Eva schickt euch dann sicher den Link, wo ihr es anschauen könnt. Weil letzten Endes ist es das, was auch Vorsorge ist, dass man die Gelegenheiten nutzt, die es im Leben gibt. Es gibt so viele Weggabelungen. Unser tägliches Leben hat ganz viele Weggabelungen. Wenn wir ein bisschen achtsamer schauen und nicht immer nur die Risiken sehen, sondern vielleicht auch mal die Chancen anschauen, dann ergeben sich ganz, ganz viele Dinge. Und er sagt halt eben, dass man diesen Zufallsmuskel eigentlich auch trainieren kann. Nicht eigentlich, sondern man kann ihn trainieren. Und ich war auf ihn vorbereitet, weil ich eben für meinen Bookshop Autoren suchte, die halt eben einen Beitrag zum Zusammenhang der Gesellschaft leisten, zur Bewohnbarkeit des Planeten. Ich habe es bergfest hinter mir. Ihr habt es aber noch vor euch. Das heißt, ich habe ein vitales Interesse für meine Kinder und zwar meine Enkelkinder, die teilweise schon leben, dass dieser Planet bewohnbar bleibt. Aber wenn man natürlich gesagt, okay, mir ist egal, ich ziehe mich immer noch auf mein Ich zurück, Hauptsache mir geht's gut, dann ist es vielleicht doch nicht so witzig, wenn halt eben sich so viel so stark ändert, dass wir dann hinterher sagen, oh, jetzt bin ich ja richtig Opfer. In einer bestimmten Situation ist man dann Opfer, da kann man nichts mehr machen, aber vielleicht kann man vorher halt auch verhindern, dass man gar nicht Opfer wird. Und deswegen ist gute Nachbarschaft wichtig. Das merkt man ja dann auch immer in so Extremwetterlagen, aber es ist halt eben auch wichtig, dass man in eine Situation kommt, dass man in der Situation vermeidet, dass man überhaupt in Schwierigkeiten kommt. Und er beschreibt das halt eben in seinem Buch. Das ist so ein, aus meiner Sicht ist es so ein Metabuch, wo einfach auch Zuversicht entsteht. Weil Zuversicht ist ja auch mehr als Hoffnung. Hoffnung ist so ein bisschen passiv, es wird schon irgendwie gut gehen. Zuversicht, ah, ich nehme es jetzt in die Hand, dass meine Hoffnung auch begründet ist. Und das hat auch was mit Vorsorge zu tun. Nämlich, wenn ich immer nur in mich gekehrt bin und in mich zusammenfalle, dann kostet mich das irre viel Kraft. Ich merke das ja auch selber. Im Moment ist nicht so die Zeit für totalen Optimismus. Ich falle aber auch eher so in eine Lethargie, wenn ich nichts tue. Deswegen ist auch tun, immer etwas tun und das Gefühl haben, man kann etwas bewegen, auch eine gute Vorsorge, weil man halt einfach das Gefühl hat, man ist Herr seines Schicksals oder Frau seines Schicksals. Und das sind jetzt so die anderen Antworten. Und dann aber auch, was man halt eben machen sollte, ist eine ganz, ganz große Vorsorge, dass man sich diesem Thema erstmal auch stellt und dann einfach auch sagt, okay, ich fange jetzt an, mein Konto mal durchzuforsten, zum Beispiel, wo habe ich Ausgaben, wo ich einfach vergessen habe, den Dauerauftrag zu löschen. Das ist eine tolle Vorsorge. Wo habe ich Ausgaben, wo ich feststelle, da habe ich zwar den Dauerauftrag nicht vergessen zu löschen, aber brauche ich das wirklich? Und dass man sich dann halt eben auch fragt, was ist denn mir wirklich wichtig? Was bringt mich denn voran? Und ist es dann auch immer mit Kosten verbunden, das, was mich voranbringt? Was mich in den letzten Jahren am meisten vorangebracht hat, war in 2014. Da bin ich habe immer versucht zu laufen, dass ich halt eben nicht so viel Hüftspeck ansetze. Das ist mein ganz großes Problem, seit ich Teenager bin. Und dann habe ich mich da so gequält, zweimal im Wald, so eine halbe Stunde mit Stöcken und so. Naja, und dann irgendwann kam 2014, da kam die Fußball-Weltmeisterschaft, da gab es ja die Abendsübertragung um 22 Uhr. Und das ist ja im Sommer gewesen und im Sommer ist ja relativ lange hell. Und dann bin ich halt so gelaufen, dass ich so gegen 22 Uhr zurück war, weil es wirklich bei uns, ich wohne ja im Südwesten hier unten, ziemlich weit westlich, da war halt um 9:30 war es noch hell. Und dann habe ich plötzlich einen Punkt gesehen, wo auch wieder serendipisch durch den Sturm Lothar eine Schneise geschlagen wurde in den Wald. Und von diesem Punkt aus habe ich eine Burg gesehen, die bei uns in der Gegend ist, in der Ortenau, Orschenburg. Und in der Verlängerung ist tatsächlich das Straßburger Münster, 30 Kilometer weiter. Und hinter diesem Burg und Straßburger Münster war die Sonne beim Sonnenuntergang. Und da dachte ich, boah, Halleluja, das ist ja wie Mikrourlaub. Und dann habe ich mir gesagt, das möchte ich jetzt täglich haben. Also bin ich regelmäßig immer so gegangen, dass ich den Sonnenuntergang habe. Der hat sich natürlich irgendwann verschoben. Da habe ich überlegt, okay, wo sind die Ausgangspunkte, wo sind die Aussichtspunkte, dass ich jeden Abend Sonnenuntergang haben kann? Weil dann habe ich ja jeden Abend Mikrourlaub, ohne dass ich in Urlaub fahren muss. Kostet mich ja auch weniger Geld. Okay, ein paar Schuhe pro Jahr laufe ich durch. Das ist tatsächlich so ähnlich wie bei Aschenputtel. Aber das ist ja jetzt nicht so teuer wie in Urlaub fliegen. Und dann ist das so ein Dings draus geworden, dass ich plötzlich nicht mehr zweimal mich gequält habe, in den Wald zu gehen, sondern ich bin plötzlich viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, in einer Woche neunmal gelaufen, einfach um meine Vorsorge zu betreiben, indem ich meine Gelenkschmiere an den Knien halte, aber auch einfach gesünder werde und dann ist auch das Gewicht ein bisschen runtergegangen. Und dann kam 2020, waren wir alle gelähmt ein bisschen, auch ich. Ich hätte in den Wald gehen können, das war ja nicht verboten. Was habe ich gemacht? Doch mehr auf dem Sofa rumgehangen. Und auch ein bisschen voll Sorge. Ich wollte halt nicht infiziert werden. Ich hatte es dann, das war schlimm genug, aber es war nicht mehr die ganz ursprüngliche Variante. Und dann habe ich irgendwann Anfang 21 gepostet, so, ich werde diesen Baum, auch so ein Sturmgeschädigter, drumherum auf jeden Fall, ich werde diesen Baum 300 Mal im Jahr fotografieren, an 300 verschiedenen Tagen. Und dieser Baum ist das Ritual meiner Frau gegenüber, Schatzele, ich bin auf dem Rückweg. Also ich gehe da 300 Höhenmeter fast nach oben, gehe dann den Berg wieder runter. Und dann kam irgendwann schon die Frage von den ersten, wo ist denn dein tägliches Bild? Na, ich sage, Moment, es ist noch nicht Sonnenuntergang. Ich komme schon noch. Und ich habe es tatsächlich seit den 4 Jahren jedes Jahr geschafft, locker über 300 zu kommen. Heute ist jetzt wieder Mist, weil wir haben Sturm. Ich kann das heute nicht laufen. Also es nimmt auch das mehr zu. Ich muss jetzt also tatsächlich ziemlich diszipliniert sein. Und ich habe letztes Jahr einen einzigen Tag gehabt, wo ich ein bisschen gegen Schweinehund verloren habe. Da hätte ich laufen können. Und als ich dann laufen wollte, hat es halt gestürmt. Da ging es nicht mehr. Aber ansonsten bin ich tatsächlich da immer hochgegangen. Und das ist halt auch Altersvorsorge. Ich brauche weniger Medikamente. Ich brauche keine Abnehmmittel. Ich tue was für die Gelenkschmiere. Ich tue jetzt was für meine Gelenke und nicht erst in der Zukunft, wo ich dann teure Reparaturarbeiten durch Operationen oder durch Mitglied im Fitnessclub oder wie auch immer. Jetzt ist es natürlich für mich als Mann im Wald allein zu laufen ein bisschen weniger riskant als für Frauen. Das weiß ich.
Aber Frauen können sich zusammentun. Was übrigens dazu führt, wenn man es zusammen macht, ist man auch disziplinierter. Scheiße, ich kann doch meine Freundin nicht hängen lassen. Eine wunderbare Investition. Also erstmal völlig losgelöst jetzt auch von Geld. Und bei Geld ist es auch, da hat unser Sohn mal einen wunderbaren Satz gesagt, der hält sich auch nicht dran, ich auch nicht immer. Brauche ich es wirklich oder will ich es nur? Das ist ein ganz, ganz toller Satz. Und dann, ich weiß nicht, wer von euch Jane Fonda noch kennt. Das war so, die hat auch mehrere Oscars gewonnen, zusammen mit ihrem Vater auch einmal. Die hat irgendwann 2018 oder 19, Ende des Jahres gesagt, liebe Maßschneider, liebe Couturiers und was auch immer, dieser rote Mantel ist der letzte Mantel, den ich gekauft habe. Das letzte Oberbekleidungsstück. Ich trage jetzt tatsächlich die Sachen auf, die ich im Schrank hängen habe. Da habe ich gedacht, was die kann, kann ich auch. So, und seitdem habe ich keine Oberbekleidung mehr gekauft. Okay, es ist jetzt ein Sweatshirt dazugekommen von Frosch, wo dann Frech draufsteht, aber das wurde mir geschenkt, also von dem her musste ich es nicht kaufen. Und meine Frau durfte mir zu Weihnachten zwei Rollkragenpullover kaufen, weil ich in Mainz ja nicht immer aussehen soll wie durchgestrubelt. Wobei, seit ich jetzt die T-Shirts habe und die Sweatshirts habe, kaufe ich das auch nicht mehr. Und dann habe
Darf ich
ich.
dich gleich nochmal, ja genau, ich muss dich gleich noch unterbrechen, Hans-Jörg. Ja. Ich habe jetzt mal eine Frage. Meinst du, dass wir uns dem Thema Vorsorge nähern, indem wir Vorsorge anders fühlen? Also nicht immer gleich mit finanziellem, wobei ich ja immer glaube, das ist immer das, was wir, das ist so mein Gefühl. Wenn ich an Vorsorge denke, meine einzige Sicherheit ist immer irgendwie, dass man später denkt, hoffentlich habe ich genug Geld. Und jetzt sagst du ja auch gerade, hoffentlich habe ich genug gute Kontakte, um auch an vielen Dingen zu sparen, weil sie einfach durch gute Verbindungen da sind. Jetzt ist auch nochmal die Frage in die Runde an meine Content Queens. Was denkt ihr darüber? Oder habt ihr irgendwie gerade einen Impuls, wo ihr sagt, das möchte ich jetzt gerade unbedingt mal fragen? Also ich sehe euch gerade, ihr guckt, so also was denkt ihr jetzt gerade in dem Moment über das, was Hans-Jörg euch da erzählt?
Also ich denke, dass ich ziemlich gut aufgestellt bin in all den Dingen, die du gerade gesagt hast. Und fühle mich jetzt besser. Ich habe immer noch keine, und ich habe aber große Angst vor Altersarmut, weil ich das einfach sehe. Ich hier im Haus wohnen ganz viele ältere Menschen und es hat die Tage gebrannt. Naja, hätte ein Brand werden können. Und dann habe ich gedacht, ah ja, super. Wir haben ja echt eine gute Nachbarschaft. Ja, also waren gleich alle füreinander da und so. Ich dachte, wow, das ist auf der Habenliste. Ich glaube aber nicht, dass ich hier noch wohne, wenn ich irgendwann super alt bin. Glaube ich nicht. Also man muss Treppen steigen und so weiter. Glaube ich nicht. Für da auf dem Weg bestimmt. Aber ich habe, was alles, was Geld angeht, alles, was Zahlen angeht, ich habe nicht das Problem, das anzugehen. Doch schon, weil ich glaube, ich mache irgendwas falsch. Also das ist das Größte, was ich nicht tue, ist, ich glaube, ich mache etwas falsch. In den Social, also alle diese Sozialfaktoren, ne, da fühle ich mich gut aufgestellt. Jetzt, nachdem du das erzählt hast, erst recht und sich das so bewusst zu machen, dass man da schon mal gut aufgestellt ist. Ja, ich merke das auch mit Sport. Ich mache seit 2 Jahren konsequent Sport. Andere Liga, ja. Jetzt habe ich nochmal mehr Sport hinzugefügt. Nochmal ein Booster. Ist ein Riesending. Und zwar, ich bin auch über 40, Eva. Über 40 nochmal eine andere Liga.
Ja.
Ich lieb's, ja. Aber alles, wovor ich Angst habe, wirklich, ich weiß noch nicht mal, ob ich gut aufgestellt bin. Da bräuchte ich jetzt ehrlich gesagt nochmal einen Vortritt von dir zu alles, was Zahlen angeht, weil davor habe ich Angst. Und das Spannende ist, ich arbeite beruflich total viel mit Zahlen. Da reden die mit mir, ähnlich wie mit dir. So die Zahlen, aber nicht, wenn dahinter steht, das müsstest du erreichen, das ist so und so. Ich habe keine Ahnung. Da fehlt mir Wissen. Da fehlt mir nicht das Lesen von Zahlen. Und wenn du dazu noch was sagen könntest, wenn du mir da die Angst nehmen könntest, wäre das wunderbar.
Tolle Frage, danke. Sandra hat auch noch was, aber sollen wir erst darauf eingehen? Passt das, Sandra? Genau, da gehen wir darauf ein, finde ich, spricht mich total an, Jennifer. Danke.
Danke, Jennifer. Ich habe es ganz bewusst jetzt mal anders gemacht, weil das nächste ist, glaube ich, da wird es sehr schnell individuell und ich bin zum Beispiel entsetzt, wie im Netz Menschen sich anpreisen, dass sie da das Mindset ändern wollten und was auch immer. Und da werden teilweise Summen aufgehoben von 5.000 Euro, dass man da in so einem Masterclass dabei ist. Ich finde das echt anmaßend. Und es sind auch Menschen, die teilweise, ich meine es jetzt nicht böse, aber das finanzielle Wissen sich über Garagenkurse angeeignet haben. Und ich habe tatsächlich Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft 7 Jahre gebraucht, bis ich dann durch war mit beiden Diplomen. Hab dann noch ein Trainee-Programm gemacht, bin dann bei der Dresdner Bank gewesen, bin da so durch die ganzen Dinger durchgestiegen. Mein Ziel war, ich wollte mit 40 Direktor sein. Ich war es dann mit 39 und habe gedacht, der Laden hat sich verändert. Ich muss irgendwie da raus. Aber da hatte ich gerade eine Familie an der Backe. Mein Angebot ist tatsächlich das. Stellt euch einfach mal vor, ihr geht zum Verbraucherzentrale, da ist der übliche Preis für 90 Minuten 190 Euro. Aber auch das will ich nicht. Ich will jemanden dazu bewegen, dass er sich damit beschäftigt. Und wenn er dann bei mir sagt, okay, jetzt schließe ich bei dir auch was ab und dann kriege ich halt auch was dafür, dann ist es einfach besser, als 5.000 Euro auszugeben. Und hinterher fühlt man sich dann 3 Tage toll und dann hinterher ist es weg. Und deswegen muss da ein persönliches Gespräch her. Und dann, wenn man dieses Gespräch mit mir führt, die 90 Minuten reichen in der Regel nicht. Ich bin nämlich berüchtigt dafür, ich stelle blöde Fragen. Richtig blöde Fragen. Da will ich aber auch wissen, wie hoch ist euer bisheriger Rentenanspruch? Was habt ihr schon? Und da gehe ich dann individuell drauf ein. Das können wir dann sehr, sehr gerne über Zoom machen. Und wenn ihr dann hinterher sagt, jetzt bin ich schlauer, ich brauche dich nicht, dann ist das mein persönliches Risiko. Das ist mir schon passiert, aber finde ich nicht schlimm, weil dann habe ich immer noch auf mein Karma-Punkte-Konto eingezahlt. Das sage ich jetzt einfach so. Aber ich denke mir einfach, dann war ich halt einfach mal ein guter Mensch. Und das ist, wie gesagt, da wird es individuell und mit Zahlen bin ich dann gern. Ich kann auch nachher noch was zu Zahlen sagen, aber wichtig ist, dass man, dass ihr erstmal wisst, dass, also zum Beispiel, wenn ich jetzt dich bestätigt habe, du hast alles richtig gemacht, jetzt müssen wir mit Zahlen, dann müssen wir halt mal persönlich reden und auch da. Jetzt hat aber die Sandra die Hand gehoben.
Ja, ich habe...
Jennifer, habe ich dich beantwortet?
Ach so.
Ist es okay, das Angebot, dass wir mal persönlich sprechen?
Ja, wobei ich mir ehrlich gesagt mehr erhofft hatte, dass du mir da schon einen Anschubser gibst in Sachen, hab keine Angst, weil, sorry, ich habe so viele Gespräche schon geführt und die waren alles schlecht. Sorry, aber ich habe wirklich... So
ja, dann nehme ich das mal auf und sage, versucht erstmal unnötige Ausgaben zu vermeiden und das auf die Seite zu legen. Und dann erstmal auf ein Konto auf die Seite zu legen und dann zu überlegen, was kann ich mir monatlich wirklich sparen? Mit was kann ich anfangen zu sparen? Das ist aber dann wieder sehr individuell. Okay, Sandra, Entschuldigung.
Ja, fein. Ich hab ein Struggle mit Ausgaben manchmal. Ich kaufe prinzipiell sehr gerne Secondhand. Und einfach nicht nur, weil ich da Geld spare, das ist natürlich auch ein großer Punkt, aber weil es halt auch der Umwelt zuliebe und so weiter nicht immer sinnvoll ist, neue Sachen immer zuzukaufen, sondern gute gebrauchte Sachen zu kaufen. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Brettspiele her, weil ich mich da recht gut auskenne. Mhm. Kaufe ich Brettspiele Secondhand? Die sind inzwischen wahnsinnig teuer. Also gute, komplexe Brettspiele liegen irgendwo so roundabout um 80 Euro. Kaufe ich Secondhand, kriege ich sie um 40 Euro, 50 Euro. Also wesentlich günstiger. Jetzt habe ich aber mit vielen Brettspielautoren privat zu tun und weiß, wenn ich die Brettspiele Secondhand kaufe, sterben meine Autoren, weil sie von Secondhand-Markt ja nichts haben, die Verlage wenig Verkäufe haben und dadurch die Autoren für die Verlage nicht mehr so relevant sind. Und da beißt sich das Ganze manchmal für mich in den Schwanz, weil ich auf der einen Seite denke, ich tue was Gutes, wenn ich Secondhand kaufe, nicht nur mir, sondern auch anderen. Auf der anderen Seite tue ich damit aber auch anderen, die sehr wertvoll für mich sind, nichts Gutes.
Da gibt es eine erstaunlich beruhigende Antwort.
Okay.
Denkst jetzt sozusagen über deinen Fußabdruck nach. Also ich kaufe jetzt da nicht und dann hat er es nicht. Aber du könntest ja auch über deinen Handabdruck nachdenken, indem du sagst, okay, ich kann mir so oder so die anderen nicht rüberziehen. Und bevor die 40 Euro für ein T-Shirt ausgeben, wo dann was Tolles aufgedruckt ist, was sie dreimal im Leben tragen, also 13 Euro pro Tragen ausgeben. Da gibt es übrigens auch eine wunderbare Faustregel, die ich mal vor Jahrzehnten entwickelt habe, aber mich auch nicht dran gehalten habe. Kaufe Dinge nur, wenn du sie so viele Tage tragen willst, wie sie in Euro kosten. Eine wunderbare Faustregel. Hat dazu geführt, jetzt in den letzten Jahren, dass ich jetzt nichts mehr kaufe, weil ich einfach nicht weiß, ob ich so viele Tage trage. Brettspiele, du kaufst die Brettspiele weiterhin im Secondhand und dann besprichst du sie in der Öffentlichkeit und sagst, warum die so toll sind. welche Bereicherungen sie dir in dein Leben gebracht haben. Dann wirst du vielleicht einen erreichen, dann hast du ja schon ausgeglichen, was du selber nicht gekauft hast. Wenn du 5 erreichst, hast du schon richtig was getan für den Autoren. Und du verdrängst dann bei denjenigen, die Brettspiele kaufen, dass die einen anderen Mist kaufen. Dann hast du auch sogar was für den Planeten getan. Weil wenn die Brettspiele zum Beispiel jetzt aus Holz gemacht sind, ich bin ein ganz großer Fan von Chigamic, diese Hersteller aus Savoy da in Frankreich, wunderbare Brettspiele, die jetzt vor 1000 Jahren schon gehen können, weil die Regeln so toll sind. Und da haben wir tatsächlich Wundergesetz gekauft, was im Handel, hat einen Handel aussortiert, so ein Edeka, dann haben wir halt immer für 10 Euro gekauft, was halt ursprünglich mal 40 Euro gekostet hat, aber das ist auch schon ein paar Tage her. Das heißt, du kaufst weiterhin gebraucht, bewirbst die in der Öffentlichkeit, aber nicht im Sinne von, ich krieg da was von, sondern du bewirbst die einfach, weil du begeistert bist, du kommst authentisch rüber und dann hilfst du den AutorInnen, wunderbar, aber dir selber auch, dann hast du ein gutes Gefühl und sorgst auch bei den Autoren und bei den Autorinnen für ein gutes Gefühl. Und dann könntest du jetzt, ich weiß jetzt nicht, ich kenne jetzt deine Arbeit auch nicht, dass du zum Beispiel das einfach auch mal ansprichst, dass du denen zum Beispiel eine Bühne verschaffst, indem du mit denen einen Podcast machst oder die mal in die Runde einbringst, sondern du sorgst dafür, dass die anderen, die so oder so auch was gerne konsumieren, dass die das ausgleichen, was du nicht konsumierst. Und wenn du das gut skalierst, ist es toll für dich und für die anderen.
Sehr cool, vielen Dank. Ja, ich bin tatsächlich zum Teil auch beruflich in dem Bereich unterwegs und da ergeben sich Bühnen, die da durchaus nutzbar sind.
Ja.
Dankeschön, das hat mir sehr geholfen.
Gern.
Schön. Nadine, hast du auch noch eine Frage? Oder Katharina oder Susanne, die sagt, ist auch gerade dabei, aber erst mal im Hintergrund, nicht so fit, gute Besserung an dich. Jennifer, Katharina, hast du eine Frage?
Nee, ich habe keine Frage, aber ich muss sagen, ich finde es sehr inspirierend, weil ich eigentlich immer nur bei Vorsorge an das Finanzielle denke. Und diese ganzen Ansätze, die wir jetzt gerade gehört haben, super inspirierend finde. Also da tut sich bei mir gerade ganz viel im Kopf und ich bin gespannt, was so die nächsten Wochen noch so auftaucht in meinem Hirn.
Cool. Danke, Katharina.
In diesem Zusammenhang, jetzt, aber Eva, Entschuldigung. Eva, sag du mal was zum 6.2., weil das ist für mich ein ganz wichtiges Datum, weil das ist.
Ja. Genau, also am 6.2., ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, es gibt eine Autorin, die nennt sich die Geldbiografin, das ist die Dr. Birgit Happel, heißt sie, ne? Richtig, Hans-Jörg?
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, dass wir, was ja auch Jennifer gerade gesagt hat, dieses Wissen fehlt einem so. Und das macht einem ja so Angst. Oder das macht einem, oder ich fühle mich auch nicht kompetent genug, mit so einem Finanzberater zu sprechen. Man hat ja immer so ein bisschen komisches Gefühl. Man denkt ja immer so, ja, der will jetzt irgendwie, dass ich was abschließe. Ich habe auch eine Freundin in dem Bereich, die sagt immer, Eva, wenn du es nicht verstanden hast, dann verkaufe ich dir das nicht. Also du musst es schon verstanden haben. Und ich glaube tatsächlich, dass das Thema Geld, wir sind ja auch irgendwie groß geworden und geprägt, wie wurde zu Hause über Geld gesprochen, wie denkst du über Geld, ist das ein gutes Gefühl für dich, ne? Ich habe manchmal auch Hemmung, Geld anzunehmen für so Sachen, wo ich denke, ja, das ist ja eigentlich auch eine gute Sache, da will ich jetzt irgendwie kein Geld für haben. Ich glaube, dass wir ganz tief auch gegen diese Angst, die man vielleicht hat oder so ein Unverständnis, was man mit Geld auch bewirkt, wo das herkommt, dass es Sinn macht, sich damit zu beschäftigen, damit wir vielleicht so geldkompetenter werden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es da Sinn macht, da reinzugucken. Und am 6.2. wird eben die Geldbiografin, wie sie sich nennt, die Dr. Birgit Happel, zu einem Talk kommen mit, wer ist da, der Matthias Wulfers?
Matthias Wulfers wird da nicht sein, sondern das wird die Ute Thomas sein.
Also, noch schön, zwei Frauen.
Das ist das Buch von...
genau, der Titel.
Das ist der Titel, Auf Kosten der Mütter. Und dieses Auf Kosten der Mütter ist, ich hatte mich eigentlich schon immer mit beschäftigt und habe es aber dann aus dem Blick verloren, weil ich ja das im Prinzip für meine Familie selber organisiert habe. Meine Frau zum Beispiel hat dann auch aufgrund der Kinder beruflich zurückgesteckt, aber das hat sie dann auch als Chance genutzt. Sie war examinierte Kinderkrankenschwester, auch auf Intensivstationen gearbeitet, aber das war halt im Schichtsystem und dann hat sie gesagt, boah, wenn ich da 2 Tage nachts gearbeitet habe, bin ich 3 Tage so fertig, dass ich gar nichts mehr machen kann. Und ihre Lieblingsausbildung war aber eigentlich immer Erzieherin. Und dann hat sie in dieser Zeit, während sie dann zu Hause war, hat sie ein Montessori-Diplom durchgezogen und ich habe sie dann auch unterstützt. Ich habe meine Arbeitszeit so ein bisschen angepasst, war aber da noch angestellt, da war ich noch nicht so flexibel. Und dann ist sie in diese Ausbildung gegangen und Erzieherinnen verdienen eigentlich gar nicht so schlecht, aber machen auch teilweise viel zu wenig daraus. Und jetzt gibt es, wo darüber gesprochen wird, weil ich habe dann, das Ganze wird gesponsert von der Bayerischen. Die Bayerische ist der einzige Versicherer in Deutschland, der tatsächlich kein Greenwashing betreibt, behaupte ich jetzt mal. Also es werden andere anders sagen, Disclaimer, Rechtsabteilung. Aber dort geht es halt eben auch darum, dass man zum Beispiel in der betrieblichen Altersvorsorge, das Wort hört sich richtig scheiße an. In der betrieblichen Altersvorsorge gibt es wunderbare Regelungen, gerade auch für Teilzeitbeschäftigte, weil da gibt es eine Regelung, zum Beispiel, wenn man weniger als 2.575 Euro angestellt verdient, kann der Arbeitgeber einen fördern, ohne dass man einen einzigen Euro einzahlt, dass man am Ende seines Berufslebens wirklich zigtausend Euro und dann auch noch in zukünftiger Kaufkraft zigtausend Euro zusätzlich hat, ohne einen einzigen Euro selber. Dieses ist mehr oder weniger nicht bekannt, weil es halt auch wieder mit Bürokratie belastet worden ist. Eigentlich gar nicht so schlimm, aber die Versicherungen haben gesagt, oh, das ist so blöd, dann bieten wir gar keinen Tarif an. Und da wird die Birgit, die ist nicht bei der Bayerischen, die wird darüber sprechen, die kenne ich eigentlich auch erst seit September serendipisch kennengelernt. Sie wurde mir vorgestellt und habe ich gesagt, habe ich das Buch in die Hand bekommen und habe gesagt, oh, Birgit, dein Buch, das ist ja klasse. Und dann hat sie in ihrem Buch zum Beispiel hinten, ich blättere gerade mal, unglaublich viele QR-Codes. Von der Schuldnerberatung bis das und das und das, Sparplanrechner, Informationen von Verbraucherzentralen. Ich glaube, es sind insgesamt 10 Seiten QR-Codes. Und in diesem Buch, das ist jetzt zum Beispiel aus meiner Sicht eine der allerbesten Investitionen, die man tätigen kann. Das Buch kostet 18 Euro, habe ich natürlich in unserem serendipischen Buchshop, aber das könnt ihr auch gerne irgendwo anders kaufen. Ihr könnt es auch ausleihen, aber da wird einem erstmal so richtig bewusst, verdammte Hacke, dieses ganze Wirtschaftssystem in Deutschland funktioniert eigentlich nur, weil die Frauen unentgeltlich Mutter werden und für ihre Care-Arbeit nicht bezahlt werden. Also im Schwäbischen ist ja die Care-Woche ganz wichtig, aber in Deutschland ist die Care-Arbeit, die sich also ähnlich ausspricht, oder wenn man es schlecht ausspricht, ähnlich ausspricht oder gleich, das wird völlig unterschätzt. Und die Care-Arbeit ist nicht nur die eigenen Kinder großziehen, es sind ja auch die Eltern, aha, und dann auch die Schwiegereltern, also die Eltern des Partners. Und das ist diese große Ungerechtigkeit. Und es gibt aber Instrumente, das ist so eine, die eine Lösung und da wird halt eben drüber besprochen. Und dann ist es halt eben mit Geldanlegen auch wie auch sonst nicht einfach mal sich einen Podcast anhören oder das, sondern es ist die ständige Wiederholung. Also ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt in der Schule mit Vokabeln lernen. Wenn man am Wochenende in einem Akt der Verzweiflung kurz vor der Arbeit mal 2 Stunden Vokabeln gelernt hat, dann hat es viel weniger gebracht als jeden Tag 10 Minuten. Und jetzt kann man wieder sagen, ja, kann man leicht drüber reden. Nein, da kann ich sagen, ich habe ein Stipendium nach Frankreich bekommen. Ich war der beste Bewerber von ganz Deutschland. Hahaha, ich war der Einzige, den haben sie genommen. Und danach habe ich verstanden, was ein Alleinstellungsmerkmal ist. Und da habe ich dann Vokabeln gelernt. Und ich habe dann von 84 bis 89, ich glaube an 20 Tagen nicht, jeden Tag eine Viertel bis eine halbe Stunde Vokabeln gelernt. Und witzigerweise gleichzeitig in mehreren Sprachen. Und das Gehirn kann das, wenn es unterschiedliche Farben sind auf den Karteikarten. Dass man sich wirklich sagt, es ist jetzt eine Daueraufgabe für mich, mich mit finanziellen Dingen zu beschäftigen. 72 verinnerlichen, viele andere Dinge verinnerlichen. Wo kann ich sparen? Wo gebe ich Geld aus? Nur weil ich es haben will und ich haben muss. Und da hatte ich ja auch eine Diskussion mit meiner Frau letztes Jahr. Wir beide sind totale Adele-Fans. Totale Adele-Fans. Aber ich fand es völlig unpassend, ein neues Stadion aufzubauen. Völlig frei, wo man dann auch, wenn es geregnet hätte, klatschnass wird und dann ein paar hundert Euro für eine Eintrittskarte ausgibt. Ich bin immer noch Adele-Fan, ich bin nicht Swiftie, aber ganz ehrlich, das, was die Swift, was sie zurückgibt im Moment an ihren Roadies und der anderen, das habe ich jetzt bei Adele nicht gehört. Ich finde Adele immer noch klasse, ich finde es auch toll, wie sie an sich gearbeitet hat, die 50 Kilo abgenommen hat, finde ich alles toll. Aber dem Roadie 100.000 Euro zu bezahlen, weil er sie ein Jahr betreut, Foodbanks einzurichten in Großbritannien entlang ihrer Route, wie sie unterwegs war. Das ist halt, das beeindruckt mich sehr. Und die verändert Leben. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, Schatzele, das ist mir zu teuer. Wenn es in einer Halle wäre, wo ich wüsste, dass es nicht verregnet wird. Damals in der Pandemie waren es dann, glaube ich, 150 Euro, dann ist ja abgesagt worden in Berlin. Das überlege ich mir. Aber doch bitte nicht ein Stadion bauen für 70.000, weil du keine Lust hast, rumzureisen. da habe ich dann auch gesagt, nee, will ich es nur oder brauche ich es? Und ich habe Bruce Springsteen in den 80er Jahren zweimal gesehen für 40 Mark ungefähr. Und deswegen bin ich auch ein bisschen geframed. Ich finde es toll, aber ich wollte es nur und ich habe es nicht gebraucht. Meine Frau ein bisschen mehr. Ich habe sie aber versprochen, wenn sie mal in eine Halle geht, da bin ich wieder dabei. Und dann kommt sie noch hinzu, das sind die Menschen ja teilweise unglaublich angereist und haben teilweise mit allem zusammen ein Monatseinkommen ausgegeben, um sie zu erleben. Und genau. Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich mich ein bisschen vergessen.
Ich lese gerade ganz kurz nochmal hier die Katharina, die gerade nicht sprechen kann, weil das Kind im Hintergrund so laut ist. Da haben wir das Thema, ne? Aber eine Frage. Ich verstehe, dass es sinnvoll ist und man 10 Minuten am Tag haben sollte, sich mit Altersvorsorge zu kümmern, vor allem als Mutter, Stichwort unbezahlte Care-Arbeit. Aber ebenso hat man gerade als arbeitende Mutter so viel um die Ohren, dass ich gar keine Kapazitäten im Hirn habe, für ein weiteres Thema wie Altersvorsorge offen zu sein. Und da möchte ich ganz kurz eben einsteigen, weil das passt nämlich super zu dem Buch auch, was ich gerade gelesen habe, Toxisch Reich, wo es eben auch heißt, dass wir gerade den Kopf ja wirklich nicht frei haben für diese wichtigen Themen und dass diese höhere Sensibilisierung und Vorsorge auch einen total erheblich positiven Effekt auf unsere Psyche hätte. Also wenn Katharina oder auch ich gefühlt den Kopf frei hätten, um uns um Altersvorsorge zu kümmern oder um Vorsorge im Allgemeinen, würde es uns auch psychisch besser gehen, weil ich glaube tatsächlich, dass das Thema, so wie wenn Jennifer sagt, mir macht das Angst oder ich habe Angst davor und Angst ist kein guter Begleiter. Und ich glaube tatsächlich, dass uns das ganz, ganz viel Sorge nehmen würde, Vorsorge sozusagen, dass ich das auch total nachvollziehen kann. Also 10 Minuten, wobei ich dann immer denke, dann würde ich halt 10 Minuten weniger auf Social Media rumscrollen und würde dann halt 10 Minuten Altersvorsorge mich kümmern. Vielleicht hilft es ja auch, wenn man weiß, worum soll ich mich denn die 10 Minuten kümmern? Genauso beim Vokabellernen weiß ich, da habe ich meinen Partner 10 Vokabeln, die habe ich dann gelernt, dann habe ich die drauf. Aber was sind die 10 Minuten, mit was beschäftige ich mich in den 10 Minuten, Hans-Jörg? Hast du da vielleicht eine...
Ja, ich habe ja auch eine Frage vorab bekommen. Ich weiß jetzt nicht, von wem es war, vielleicht auch hier aus der Runde. Wie schaffe ich es, eine Routine für Ich-Zeit zu etablieren, beziehungsweise wieder zu stärken, wenn unvorhergesehen ist, die Routine stört, mit Kindern, Mann und Hunden, mal alle gesund, mal nicht gesund und so weiter. Versteht sich. Timeboxing habe ich mir dazu aufgeschrieben. Man nimmt einfach seinen Kalender und trägt einfach mal einen festen Zeit ein. Also zum Beispiel, ich hielt es für fast nicht vorstellbar, dass ich die 75 bis 90 Minuten mit Dusche, es ist dann fast 2 Stunden, also wieder anziehen, ausziehen, dass ich die für den Baum habe, da hochzulaufen. Und an manchen Stellen, das sind 3 Kilometer, 300 Höhenmeter, und an manchen Stellen ist es flach, da kann man sich vorstellen, da gibt es Stellen, das ist so steil, sollte man nicht anrufen, weil ich dann nur am Stöhnen bin, da denkt man echt, der nippelt gleich ab. Aber ich habe mir dann irgendwann oft in diese Zeit dann auch genommen, ich nehme mir eine Herausforderung, für die ich nicht die Zeit habe und denke drüber nach und dann den Berg hoch, da denke ich an nichts, da ist immer nur der nächste Schritt. Berg runter kommen mir die Ideen. Und deswegen, dass man sich einfach sagt, ich bin es mir jetzt einfach auch mal wert, und wenn man dann sagt, okay, ich habe jetzt diese Viertelstunde nicht, einmal um den Block. Da helfen Hunde, Katzen ist schwieriger, weiß ich, gehe nicht an die Leine. Aber da einmal um den Block, und wenn man jetzt kleine Kinder hat, dass man vielleicht erstmal einen Kinderwagen hat oder dann mit denen spazieren geht oder man läuft irgendwo hin, geht zurück. Oder man nimmt bewusst nicht das Auto, sondern man läuft zu Fuß zum Bäcker, um die 10 Minuten sich zu checken. Das ist einfach so, dass man Punkt sagt, okay, ich fahre jetzt ganz bewusst nicht mit dem Auto, ich brauche länger, aber in dieser Zeit kann ich was anderes tun, nämlich warum haben die Klöster diese überdachten Rundgänge, damit die Padres dort gehen konnten, auch wenn es geregnet hat, um auswendig zu lernen, um eine Predigt vorzubereiten, was auch immer. Das hat man bewusst gemacht, dass die Menschen mehr im Laufen kann man besser denken. Und deswegen auch Geld einsparen für Sinnloses und sich auf die Seite zu legen. Und dann gibt es aber auch ein ganz großes Problem. Das zukünftige Ich, das wir haben, ist uns fremder als ein schlechter Freund. Und da hilft dann manchmal der Gedanke, wie würde ich mit dem zukünftigen Ich, wenn ich 100 bin, mein jetziges Verhalten beurteilen? Die Idee ist übernommen von Pedro Micic, der hat ein wunderbares Buch geschrieben, wie wir uns täglich die Zukunft versauen. Und das ist nicht im Shop. Pedro Micic habe ich nur ganz schwach in Kontakt, aber den Link zum Shop war gerade gefragt. Also das ist Upcycling zwischen L und I, ist ein Bindestrich. Und ihr braucht das jetzt nicht alles leer kaufen, aber dort sind zum Beispiel halt einfach auch Bücher drin, die habe ich alle durchgearbeitet. Ich habe zu den Autoren, Autorinnen direkten Kontakt. Aber das wäre halt einfach auch, ein Impuls wäre dann zum Beispiel, sich die 10 Minuten zu nehmen. Ihr nehmt euch einfach mal die Zeit und wir sprechen dann mal miteinander. Ich kann euch versprechen, wenn man mit mir mal länger gesprochen hat, da ist ein vietnamesisches Umerziehungslager nichts dagegen. Also danach ist es irgendwie anders, aber das ist auch, andere verändern bei mir was. Es ist nicht nur aus meiner Sicht, weil dann gibt es einen Satz von euch, den sagt ihr dahin oder er sagt ihn bewusst und der löst bei mir was aus. Und ich bin halt jemand, der tatsächlich, obwohl ich viel rede, ziemlich gut zuhöre. Das glaubt man nicht, aber es ist tatsächlich so.
Ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr.
Ja.
Und ich würde es gerne kurz einmal zusammenfassen und dann auch zum Schluss kommen mit dem Gefühl, dass wir uns ja nochmal treffen, am 27.02. hoffentlich, ob ihr alle nochmal wiederkommt, weil wir neue Erkenntnisse haben, vielleicht auch kurz mal zu gucken, was hat sich vielleicht auch getan, ist ja vielleicht auch eine gute Idee, dass vielleicht gar nicht, war es vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich mich ursprünglich mit dem Termin vertan hatte. Wir wollten uns eigentlich gar nicht, also doch, wir wollten uns heute treffen, aber ich hatte den 27.02. kommuniziert. Das heißt, wir hätten eventuell die Chance, in einem Monat mal zu gucken, nach 4 Wochen, was vielleicht dieses Gespräch schon bewirkt hat. Also ich fasse ganz kurz zusammen. Wir können vielleicht anders auf Vorsorge drauf gucken, also auch nicht nur Finanzen unter dem Aspekt Vorsorge betrachten, sondern auch, wie wir uns verhalten, wie wir uns ernähren, bewegen, wie wir konsumieren. Auch Sandra hat vielleicht einen neuen Blick darauf bekommen, das schlechte Gewissen, Secondhand zu kaufen, aber ja eigentlich damit eine viel größere Chance zu ermöglichen, dass viel mehr das dann neu kaufen. Also das war ein super guter Impuls. Jennifer, die gesagt hat, ja, aber ich habe so Angst vor diesen Zahlen und Finanzen, geht mir genauso. Also da nochmal zu gucken, vielleicht am 6.2. zu dem Termin zu kommen und sich zumindest anzumelden, weil wenn ihr dann nicht könnt, kriegt ihr die Aufzeichnung und der Dr. Birgit Happel mal zuzuhören. Weil ich glaube, es ganz wichtig ist, dass wir verstehen, erstmal, wo kommt unser Geldverständnis her? Woher kommt vielleicht auch die Angst, dass wir uns damit vielleicht gerade nicht beschäftigen? Und wie können wir da leicht damit umgehen? Und das Thema Vorsorge, dass sich das gut anfühlt, weil wir einfach sagen, boah, cool, dass ich mich jetzt so gut schon um mein zukünftiges Ich kümmere. Also Vorsorge mit sich selbst lieb haben vielleicht gleichzusetzen. Und vielleicht haben wir ja Bock, das Thema Vorsorge einfach auch für andere mit ein bisschen Liebe zu framen und die neuen Bilder vielleicht da auch zu konstruieren, damit wir nicht mit so viel Angst dem Thema begegnen, sondern mit offenen Armen sagen, hey, du hast Vorsorge für mich, dann komm her. Würde mich freuen.
Also wenn vor dem 6. wir noch mal einen Termin einschieben wollen, da bin ich grundsätzlich bereit dazu. Was ich auch noch, wo ich tatsächlich die Bitte habe, jetzt wisst ihr von dem Termin am 6.2., der Internetlink ist, was tun in bewegten Zeiten, das könnt ihr alles hintereinander schreiben, was tun in bewegten Zeiten.de, euch dann anmelden und es anderen sagen. Danach wird man schon sagen, verdammt, ich muss da was machen. Aber ihr könnt da keinen Vertrag abschließen. Und aber dann werdet ihr vielleicht ein bisschen nochmal in der Wiederholung liegt ja die Würze auch beim Vokabeln an. Ihr was tun in bewegten Zeiten, alles hintereinander.de. Da kommt ihr auf einen Anmeldelink, gebt diesen Anmeldelink weiter, dass da auch andere kommen. Weil das ist ja dann vielleicht auch zum Beispiel wieder Nachbarschaft. Ihr wisst da von einer älteren Dame, die ist in Altersarmut, für die ist es zu spät, aber nicht mehr für deren Kinder ist es zu spät. Und wenn ihr dann dafür sorgt, dass man sich darum kümmert, und das, die Zeile, die ist jetzt nicht von mir, aber die ist tatsächlich ja auch eine Aufforderung. Was tun in bewegten Zeiten, ist ja eine Frage, könnte eine Frage sein. Es könnte aber auch sein, eine Aufforderung. Und genauso ist es gedacht. Und dass man dort dann auch eben sagt, okay, jetzt kommt da wieder was und dann kommt nochmal ein Impuls und dann kommt nochmal ein Impuls. So, und dann, jetzt rufe ich den Hans-Jörg mal an oder ich nehme dann Kontakt zu ihm auf LinkedIn und dann wird sich da irgendwas ergeben. Und wie gesagt, ich war bei 50 Kontakten Anfang August 2023 und habe mir irgendwann gesagt, ich brauche jetzt aber mehr, weil am 4.10. habe ich die Veranstaltung bei die Zuversichtlichen. Und dann habe ich mir ein ganz klares Ziel gesetzt. Ich wollte so schnell wie möglich 500 haben. Das habe ich dann Ende September erreicht. Und ich bin da wirklich mehrere Stunden, nicht um was zu verkaufen, sondern ich wollte was bewegen. Und jetzt plötzlich wird da viel, viel mehr draus. Und ich hätte die Eva nicht kennengelernt, wenn ich nicht so beharrlich an diesem Thema Social Media gewesen wäre. Und zwar Social Media. Nicht Hass und Hetze, dafür bin ich nicht zu haben. Sondern wirklich etwas. Und ich wollte verkaufen für ein bisschen mehr Demokratie, weil nämlich jetzt im Moment haben wir eine Bewegung, dass die Frauen nicht ins 20. Jahrhundert zurückgeschickt werden sollen, sondern ins 19. Es wird ja tatsächlich in selbst in CDU-Kreisen diskutiert, Frauenwahlrecht müssen wir eigentlich diskutieren. Wenn die den Habeck jetzt so toll finden, weil der Frauenversteher ist, dann müssen wir die Frauen emotionalisieren. Also es wird wirklich Frauenwahlrecht wieder diskutiert. Und was aus den USA kommt, Hilfe, das kann nicht sein. Und dafür muss man sich auch ein bisschen organisieren. Kann wählen, wer will. Aber ich bin nicht dafür zu haben, dass Frauen wieder zu Gebärmaschinen degeneriert werden. Das ist nicht mein Ding. Da verstehe ich nicht.
Ja, wir brauchen mehr Männer, die da auch mal für sprechen, ne? Also genau an der Stelle. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, wenn wir vielleicht den, also wenn wir sagen, wie bleiben wir so ein bisschen dran, könnte ja die erste Vorsorge sein, dass wir vielleicht wirklich den Link uns anmelden, weil dann bekommen wir immer was ins Postfach und denken schon mal dran, dass wir was für die Vorsorge tun müssen. Was auch immer das sein kann, also ich bin auch immer, ich entscheide immer nach Bauch und bei Hans-Jörg habe ich immer ein gutes Bauchgefühl gehabt. Wir telefonieren auch mal, wir nehmen den Hörer in die Hand, ich mag das, das ist menschlich. Und trotzdem bin ich frei in meinen Entscheidungen. Das hat immer irgendwie was Gutes bewirkt. Und ja, wer jetzt sagt, Vorsorge, möchte ich gerne dranbleiben. Ich bin da auch angemeldet. Dann kriege ich immer wieder einen kleinen Impuls. Und dann gucke ich halt, was ich damit mache und mit wem ich dann spreche. Und ich glaube, in Kontakt bleiben, Verbindungen ist auch für mich das Jahr 2025, sinnvolle Verbindungen schaffen.
Und wenn man den anderen gibt, kriegt man irgendwann mal was zurück. Und wenn man den anderen den Link gibt und man hat jemandem geholfen, das wird er euch nicht vergessen. Oder sie euch nicht vergessen. Und wenn es nur Karma-Punkte sind.
Hans-Jörg, ich finde es total klasse, dass du dir Zeit genommen hast und ich freue mich riesig, dass wir doch mit so vielen heute hier zusammensitzen. Ich danke euch für eure Fragen. Danke Katharina im Hintergrund. Grüße an die Kleine. Susan, gute Besserung. Sandra, Nadine, Jennifer, wir hören voneinander und sind ja sowieso in Kontakt. Und Hans-Jörg, dir wünsche ich jetzt auch eine ganz gute, serendipisch gute Woche und freue mich dann auf den 6.2., der dabei ist, und auf den 27.2. Also ganz liebe Grüße an euch. Ich beende jetzt die Aufnahme. Tschüss! Tschüss. Thank you.